Wunderschönen guten Morgen. Es dauert in der Regel nur 3 Wochen, bis bei jedem besten Jahrgang aller Zeiten der Lack ab ist. Wenn ich dann komme, sind Sie wie alle anderen. Guten Morgen. Ist das bei euch nie rumgegangen, der Spruch vom besten Jahrgang aller Zeiten? Nein. Nur die lassen aber nach. Meine. Bei jedem Jahrgang in den ersten 3 Wochen, der beste Jahrgang aller Zeiten. Das legt sich. Gut. Kurt Schneck, mein Name. Baujahr 1950, verheiratet mit meiner Frau. Wir haben 2, 3 Kinder und 5 Enkelkinder. Bis 2015 hier am Schloss im Team gewesen, zuletzt auch in der geistlichen Leitung und seit 2015 im aktiven Unruhestand mit sehr viel Reisediensten. Ja, sonst Schuhgröße, Halsweite, das könnt ihr alles in der Pause gegen Gebühr und Aufpreis erfahren. Das ist nicht so wichtig. Wir haben hier in dieser Woche 2 Probleme. Das eine heißt Zeit, das andere heißt Römerbrief. Und das ist in der Regel immer eine anstrengende Sache von beiden Momenten her. Ich sage ein paar Dinge vorweg. Ihr habt eine Gliederung bekommen. Die ersten 9 oder 11 Seiten sind einfach die Gliederung des Briefes. Ja? Und dann ist hinten ein 2. Teil mit Anhang. Das habe ich deshalb extra gemacht, damit der fortlaufende Gliederungsgedankengang nicht ständig dann unterbrochen wird. Auf diesen Anhang werden wir immer wieder zugreifen, weil er eben ganz wichtige Dinge noch enthält. Ihr bekommt alles Material von mir dann auch in digitaler Form auf Stick. Das lasse ich dann irgendwann einmal hier liegen, das kann man sich runterziehen, die PowerPoints oder Manuskripte und so weiter. Also ihr bekommt auf jeden Fall den ganzen Brief in dieser Woche. Mal sehen, was wir im Einzelnen durchverhandeln können. Das ist diese Sache, dass man das Material weiter studieren kann, wenn man das so möchte. Und dann wirklich, ich meine das ernst mit der Zeit, wir haben nur 40 Minuten Einheiten. Und ich habe nicht einmal in den letzten Jahren durchgerechnet, dass man pro Einheit nicht auf mehr als wie 35 bis 37 Minuten kommt im Schnitt mit allen Verspätungen. Sei ganz ehrlich, so geht's nicht. Also ihr müsst euch da zusammenreißen, sonst bin ich frustriert. Und wenn ich frustriert bin, das wünsche ich keinem. Aber sonst wird's einfach eng. Zeit ist knapp. Wir steigen ein in diesem Brief, und wenn ihr in eure Gliederung reinschaut, dann werdet ihr das sehen. Es gibt zuerst wie immer eine Einführung, das ist unvermeidlich und ist von mir aus beabsichtigt, kurz zu halten, aber es beginnt der Brief des Paulus an die Römer, und die wichtigen Daten sind ganz einfach zu dem Thema formuliert. Er ist geschrieben worden in Korinth im Winter des Jahres 56 auf 57. Paulus hat sich dort aufgehalten, nachdem die Querelen mit der Gemeinde in Korinth beigelegt gewesen sind. Er hat einen furchtbaren Zoff mit denen gehabt und ist jetzt überwintert da, weil das Meer zu unruhig war für Schifffahrt um diese Jahreszeit. Und in der Zeit schreibt er diesen Brief an die Römer. Er hat vorher schon vorgehabt, denen mal Nachricht zukommen zu lassen, Missionsreise zu planen, findet man in Apostelgeschichte, habt ihr sicher alles letzte Woche beim Arvin gehört. Und dann wird dieser Brief einem gewissen Tertius diktiert, der taucht in Römer 16, Vers 22 auf. Man merkt also, Paulus schreibt gar nicht selber von Hand, sondern er diktiert das seinem Tertius da. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, Lucius, Jason, Sosipater, meine Stammverwandten, ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Vielleicht hat es mit einem Augenleiden zu tun gehabt, man spekuliert da. Jedenfalls diktiert Paulus dem Tertius diesen Brief. Und der Brief wird dann von der Diakonin Phoebe überbracht. Eine andere Lösung gibt's eigentlich nicht, wenn sie Sinn machen sollte. Diese Phoebe taucht auf in Römer 16 in den ersten beiden Versen. Ich befehle euch unsere Schwester Phoebe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrä ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Man geht davon aus, dass diese Phoebe eine Diakonin gewesen ist, die sich um Angelegenheiten von der Gemeinde von Korinth gekümmert hat. Kenchrä, das war der Hafenteil von Korinth. Und jetzt ist sie wohl in irgendwelchen Angelegenheiten in Rom und ist der Briefträger für diesen Brief an die Römer. Das macht so am allermeisten Sinn, wenn man fragt, wie kommt denn der Brief eigentlich nach Rom? Nun, die Phoebe überbringt ihn. Dann gleich zum ersten Reihen, was ihr in der Gliederung habt, A, der Verfasser, Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Die Verfasserschaft ist weitgehend unbestritten. Es gibt nur ein paar theologische Außenseiter, die Paulus auch diesen Brief absprechen würden, aber in der Regel ist es unbestritten. Und er stellt sich vor, ein Knecht Jesu Christi, oder Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium. So stellt er sich vor. Paulus bedeutet so viel wie klein oder gering. Doulos, das ist der Begriff im Griechischen für Sklave oder Knecht, der rangniedrigste Diener. Also Paulus, ein Doulos, ein Sklave, ein Knecht Jesu Christi. Und bei Knecht darf man gleich jetzt ein paar Dinge dazu sagen. Das Wort taucht noch einmal auf in Römer 6 verstärkt. Wichtig für einen Knecht ist, dass er gelernt hat, ohne Rechte zu leben. Ein Knecht ist jemand, der einem Herrn gehört und keine anderen Rechte mehr anmeldet als die Rechte des Herrn. Er hat kein Recht auf Zeit, kein Recht auf Besitz, kein Recht auf eine Partnerschaft, kein Recht auf Anerkennung. Und diesen Begriff wendet Paulus auch für sich an. Allerdings, und es kommt noch eine wichtige Nuance dazu, Knecht ist nämlich auch ein Würdetitel. Und das ist abhängig davon, wessen Knecht man ist. Also diese Vorstellung, die manche bei uns haben, ja, Knecht, so ist ein besserer Fußabtreter, der also einfach nur da durch den Staub kriecht und so weiter, das, oder nur Sklaven schuftet, so weiter, gibt's auch. Aber es spielt auch eine Rolle, wessen Knecht man ist. Und hat man einen guten Herrn, einen großartigen Herrn, dann ist es geradezu eine Ehre, sein Knecht zu sein. Und das ist etwas, das der Paulus für sich auch in Anspruch nimmt. Er sagt, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Und Knecht Jesu Christi heißt natürlich, ich bin der Knecht von dem, der gekreuzigt ist, der gestorben ist und der auferstanden ist, der aufgefahren ist in den Himmel, inthronisiert ist zur Rechten Gottes, meine Herrschaft. Und ich bin nicht Knecht von irgendeinem Wurstel, sondern ich bin Knecht des Herrn des Universums. Und das ist ein absoluter Würdetitel, den er hier für sich in Anspruch nimmt. Und noch viel wichtiger, der Knecht ist dem Willen seines Herrn verfügbar. Und da ist jetzt die überragende Berufung, dass Christus selbst im Knecht eine Gestalt gewinnt in dieser Welt. Das ist das eigentliche entscheidende Thema. Also nicht nur, dass er dienstbar ist, dass er verfügbar ist, dass er auf eigene Rechte verzichtet, das ist schon viel. Nicht nur, dass er Knecht eines Herrn ist, der Herr des Universums ist, Schöpfer, Erlöser, Überwinder des Todes, sondern seine eigentliche Bestimmung ist, ich bin dem Willen meines Herrn verfügbar. Und der Wille meines Herrn ist, dass dieser Herr in mir, in dieser Welt Gestalt gewinnt. Das heißt, ich bin jemand, der Christus in dieser Welt darstellen soll. Ich bin jemand, durch den Christus in dieser Welt zum Ausdruck kommt, wo Christus immer noch präsent ist. Ich bin jemand, durch den Christus sich dieser Welt leibhaftig vorstellt. Wenn du mich siehst, sagt Paulus, siehst du etwas von Christus. Schreibt auch den Galatern, wo er sagt, also meine größte Mühe, meine größte Not, der Kampf, den ich um euch habe, ist, dass ich euch abermals mit Schmerzen gebären muss, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also er geht nicht auf das ein, wo er sagt, also irgendeine Form von Christentum oder irgendein Konfessionalismus, das ist alles nicht sein Thema, sondern das Kernthema, Grundmelodie, die auch durch den Römerbrief durchgeht, ist diese ganze Frage, wie kommt der Mensch wieder in einen Zustand, wo er so ein Wesen ist, dass er wieder Ausdruck des ewigen Gottes in dieser Welt ist. Also wir reden nicht über Kirchenglocken, über Teppiche, wir reden nicht über Gesangbücher, Liederordnungen, Formen von Lobpreis oder keinem, das ist alles Pipifax. Es geht um eine einzige Sache. Wie wird der Mensch wieder zu einem lebendigen Ausdruck Gottes in dieser Welt? Na, du sollst keine christliche Weltanschauung haben, die ist nett. Du darfst ein paar Glaubensbekenntnisse haben. Ist auch gut, wenn du ein paar Formen hast. Bin auch nicht komplett ohne Tradition. Aber es ist alles zweitrangig. Hauptthema in der ganzen Geschichte ist, habe ich verstanden, dass Gott in mir, in dieser Welt, hier und heute zur Darstellung kommen möchte? Das steht in meiner Bibel so drinnen, im Epheserbrief liest man das. Wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal in einem einzigen Kapitel. Und wenn man das dann durchdekliniert, bedeutet das nichts anderes. Wer dir begegnet, hat eine Gottesbegegnung. Ja. Du bist etwas, wenn man dich sieht, fängt man an, Gott zu loben. Das bedeutet es, jemand zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt es, Knecht zu sein, nicht einfach nur unterworfen, dienstbar, sondern vor allem verfügbar. Also, dass Gott in dieser Welt eine Gestalt gewinnt. Wenn Paulus schreibt, Knecht Christi Jesu, Römer 1, Vers 1 zum Beispiel, dann bezieht sich das auf die Erniedrigung Jesu, auf seine Inkarnation, dass er ins Fleisch gekommen ist. Der gesalbte Christus wird zu diesem Menschen Jesus. Das ist sein Abstieg in diese Welt. Wenn umgekehrt die Formulierung verwendet wird, wie in Römer 1, Vers 3, Jesus Christus, dann bezieht sich das auf seine Erhöhung. Also das eine ist die Inkarnation, er kommt ins Fleisch, carnis, lateinisch Fleisch, oder er wird andersrum vollendet. Nur damit man diese Reihenfolge auch einmal ein bisschen ins Gesicht bekommen hat. Dann gleich B als nächstes in unserer Gliederung da drinnen, Anlass und Anliegen des Briefs an die Römer. Also warum wird denn dieser Brief eigentlich geschrieben? Und es hat mehrere Versuche gegeben, da zu Meinungen zu kommen. Einer sagt, ja, Paulus musste den Römern schreiben, denn Rom ist die Hauptstadt des römischen Imperiums. Ja, netter Versuch, würde ich sagen. Paulus hat immer anlassgebunden geschrieben. Er hat nicht geschrieben, weil Rom die Hauptstadt ist. Hätte Athenern ja auch schreiben können. Das war die Philosophie-Hauptstadt der Welt. Nein, nein. Probleme gab es keine. Er sagt also, ich höre von eurem Glauben, man spricht von eurem Glauben in der ganzen Welt. Er sagt, das ist in Rom, da sind Dinge wirklich super geordnet, das passt. Ich glaube, Anlass und Anliegen des Briefes sind an einer ganz einfachen Sache festzumachen. Paulus sieht seine missionarischen Aufgaben im Osten des Römischen Reiches als beendet an. Wir werden in der Einleitung ein bisschen vorwärts, rückwärts gehen im Brief, denn dann macht es auch ganz gut Sinn, dass man diese Sachen nicht erst zum Schluss erfährt, sondern gleich jetzt schon mal reinkriegt. Aber er konnte zum Beispiel sagen, ich habe da erledigt, was zu erledigen ist. Römer 15, Vers 19, er redet da von Kraft, von Zeichen und Wundern, Kraft des Geistes Gottes. Und so habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrium das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Illyrium, das ist das heutige Albanien. Das muss ich immer dazu sagen, wenn ich in Erseka bin, sonst kriege ich Ärger, dass Paulus bis nach Erseka gekommen ist. Jedenfalls Illyrium, Jerusalem, die ganze Ecke, alles voll ausgerichtet. Und er sagt, ich habe meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einem fremden Grund baue. Sondern ich habe getan, wie geschrieben steht bei Jesaja, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen es verstehen. Und dann setzt er fort, das ist der Grund, diese Reisen, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Jetzt aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Ich habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen. Und jetzt kommt's zum ersten Mal gleich, wenn ich nach Spanien reisen werde, denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen, euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, aber so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Also, eine Vorgeschichte abgeschlossen. Er sieht seine missionarischen Aufgaben im Osten des Römischen Reiches als beendet an. Und jetzt, sagt er, habe ich immer noch Pläne. Ich möchte nämlich, und das ist für mich der unmittelbare Anlass des Briefes, das Evangelium auch in den Westen des Römischen Reiches tragen. Ziel wäre Spanien. Und für dieses Unternehmen, sagt er, hätte ich gerne eine Basis, hätte ich gerne Begleitung, hätte ich gerne Freunde, hätte ich gerne ein Team, wäre Unterstützung wichtig. Er sagt ja, wenn ich nach Spanien reisen werde, ich hoffe, ich reise bei euch durch, sehe euch und werde von euch dorthin weitergeleitet. Und du findest das Gleiche noch einmal im Vers 28. Wenn ich jetzt das ausgerichtet habe, er bringt vorher eine Kollekte nach Jerusalem und ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Das wäre also der Hauptgrund, warum er Verbindung mit dieser Gemeinde in Rom aufnimmt. Er sucht eine missionarische Basis, Freundeskreis, Trägerkreis, nenn es wie du willst. Er möchte bis an die Enden der Erde, in dem Fall denkt er an Spanien, nach Westen, und da sucht er jetzt Freunde, die ihm da Geleit geben, die ihm dabei stehen. Das heißt, Paulus schreibt aus einem missionarischen Anliegen. Er ist vor allem ein Botschafter des Evangeliums. Und jetzt müssen wir wieder nach vorne gehen, denn er stellt die Sache schon im ersten Kapitel einmal vor. In Römer 1, die Verse 8 und dann vor allem 14 und 15. Ich danke meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. Man spricht von eurem Glauben in aller Welt. Also die Gemeinde ist in Ordnung. Kein Troubleshooting notwendig, muss nichts ordnen, muss nichts regeln. Findet eine fitte Gemeinde vor. Mal schauen, was mit der Gemeinde wirklich auf sich hat. Sehen wir gleich noch. Und dann Vers 14 geht's los. Vers 13. Ich will euch nicht verschweigen, liebe Brüder. Ich habe mir oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Wurde aber bisher gehindert. Wie gesagt, Dienste im Osten des Römischen Reiches. Ich möchte auch unter euch Frucht schaffen, wie unter anderen Heiden. Und jetzt kommt's. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Aber aufpassen. Also er sagt, ich bin ein Schuldner. Ophiletes, ich bin zu etwas verpflichtet. Und das betrifft die Hellenen, das sind die Griechen, die Hellenisten. Manche sagen auch, das sind eher die Gebildeten. Aber genauso sagt er, bin ich das Evangelium schuldig den Barbaros, den Barbaren, barbarisch, da kommt unser Wort auch her. Eigentlich ist es eine Verballhornung, es ist so eine lautmalerische Sache. Die Barbaren, sagt man, damals die haben so einen breiten, maulfaulen Dialekt oder was auch immer, einfach primitiv. So haben die auf die runtergeschaut. Ne? Sprechen eine primitive Sprache, nicht verständlich. Nicht-Griechen sind damit meistens gemeint. Das heißt, Leute außerhalb der griechischen Sprache und des griechischen Kulturraums. Also sagt Paulus, ich muss beim Evangelium predigen manchmal ordentlichen Spagat machen. Ich muss für die Hellenen, für die Griechen verständlich sein und für die Barbaren soll es auch noch passen. Ist so. Ich rede für die Sophos, für die Weisen, die gelehrt, gebildet, intelligent sind. Und ich rede für die Anoetos, die unverständig sind, unvernünftig, töricht, nicht weise, ohne Bildung, ohne Erkenntnis. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, egal wer vor mir ist, jedem bin ich das Evangelium schuldig. Jeden bin ich das Evangelium schuldig. Ich darf es niemandem vorenthalten. Jemand das Evangelium vorenthalten würde bedeuten, jemand hat eine an sich tolle Medizin gefunden, die AIDS wirklich bekämpfen kann. Und zwar so, dass es vorbei ist. Und dann schließt er das Rezept und das Patent im Safe ein und gibt es nicht weiter. So ungefähr liegt es. Das Paulus sagt, wenn ich das Evangelium nicht verkündige, dann überantworte ich Menschen dem Tode. Und zwar dem ewigen Tod, nicht nur dem leiblichen. Ich bin es ihnen schuldig. Ich habe die einzige Botschaft, die Leben bringt, die Leben bedeutet, die einzige Botschaft, die den Weg in die Ewigkeit mit Gott ebnet und Menschen zu ihm bringen kann, wenn sie diese Botschaft annehmen. Ich darf das nicht verschweigen. Ich darf das nicht zurückhalten. Ich muss es ihnen predigen. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Das heißt, für ihn ist Evangelium eine Verpflichtung. Er ist ein Botschafter des Glaubens, so steht es hier in der Gliederung drin, unter B2. Für ihn ist Theologie eine Funktion der Mission. Heute schaut es eher in die Richtung aus. Ne? Manche machen aus Paulus einen großen Theologen. Sage ich, ja. Die Größe seiner Theologie besteht darin, dass er wirklich Einblick hat in das Herz Gottes. Er weiß etwas über Gott. Theologos. Er hat ein Wort von Gott, eine Botschaft von Gott. Er hat eine Erkenntnis über Gott. Logos heißt ganz vieles im Griechischen. Er weiß etwas über Gott. Und weißt du, was er über Gott weiß? Dass Gott um jeden Verlorenen weint. Und dass im Herzen Gottes eine klaffende, brennende Wunde ist um jeden Menschen, der noch nicht bei ihm ist. Und dass Gott nicht zur Tagesordnung übergehen kann im Angesicht von verlorenen Menschen. Gott hat ein blutendes Herz. Er will Menschen für sich zurückgewinnen und ist bereit, alles zu unternehmen, damit Menschen bei ihm auch wirklich ankommen und das Heil bei ihm erlangen. Das ist es, was Theologie ausmacht. Theologie heißt nicht in irgendeinem Elfenbeinturm der Gelehrsamkeit sitzen und da Fragen beantworten, die keiner gestellt hat, und die Antworten sind dann noch unverständlicher als die Fragen. Ich bin immer wieder mal in Seminaren und ich muss mich wundern, ich bin eh schon ganz freundlich geworden, früher habe ich das alles noch spitzer gesagt, aber die armen Kerls, die müssen um Halbsätze, so ein kleines Satzteilchen da, 12, 15, 20 Seiten Ausarbeitungen schreiben machen. Ja, und da ist die Hälfte der Seite dann Fußnoten und davon die Hälfte wieder Abkürzungen mit Buchtiteln. Und das ist nur ein minimaler Teil von Sinnhaftigkeit drin. Die Frage ist, wie bringe ich das Evangelium an den Mann? Ihr habt vorige Woche Apostelgeschichte gehabt, gell? Wie bringe ich das Evangelium auf die Straße? In die Herzen der Leute. Theologie ist nur das wert, wo sie dazu beiträgt, Gott Menschen zurückzubringen, die verloren gehen würden sonst. Und Theologie ist eine Funktion der Mission. Und eine Theologie, die nicht zur Mission führt, ist ein Schmarrn. Theologie, die nicht in die Beine fährt, dass sie mich zu dem bewegt, der Christus nicht kennt, die kannst einrechsen. Ich weiß, alle Studierenden, die mögen mich für solche Sprüche dann weniger, weil sie endlich so richtig abheben wollen. Und ich sage, tut mir leid, da draußen gehen Leute verloren. Und es sind noch welche draußen. Ich darf schon gründlich nachdenken, habe nichts dagegen. Man darf seinen Stoff kennen, sollte man auch. Aber wenn es nicht in die Welt geht, wenn Gemeinde nicht Sendung lebt, dann verkommt die Sammlung zur Sitzung. Und Sitzungen machen in der Regel breite Hintern und schwache Beine. Und das Ergebnis von Sitzung ist dann so inspirierend, man nennt das Satzung. Tagesordnungen, Protokolle, To-Do-Listen. Nein, nein, Gemeinde ist eine Funktion der Mission. Eine Gemeinde darf und kann gar nicht darüber befinden, ob sie missionarisch sein möchte. Das ist ihre Setzung. Die Herausgerufenen, Ekkaleo, die wurden zusammengerufen, gesammelt, Ekklesia. Die wurden zusammengerufen, um dann ausgesandt zu werden. Gemeinde ist Sendung. Und wo Gemeinde auf Sendung verzichtet und die Sendung verweigert, gerät Gemeinde in Geistvergessenheit. Ich streite niemanden den persönlichen Besitz des Heiligen Geistes ab. Das wäre mir viel zu heikel. Aber von einer Gemeinde als Ganzes, die sagt, Sendung ist bei uns nicht dran, sagt der Geist, tschüss, dann macht er einen Kram alleine. Ich bin nicht da, eure Versammlungen zu bereichern. Der Geist ist immer nur da, um uns in der Sammlung für die Sendung vorzubereiten. Dazu ist er da. Heiliger Geist ist nicht da für irgendwelche Erlebnisse, Ekstasen. Heiliger Geist ist da für Gehorsam. Geht hin, heißt's. Dazu ist er gekommen. So, also, mit diesem pochenden Herzen, wo der Paulus weiß, da sind noch Menschen, die nicht erreicht sind. Mit diesem pochenden Herzen schreibt er auch diesen Brief und, würde ich sagen, er will mit diesem Brief den Römern das Evangelium vorstellen, das er predigt. Also wenn du fragst, Paulus, warum schreibst du? Er sagt, ich schreibt den Römern einen Abriss des Evangeliums, das ich predige. Und so gesehen ist der Römerbrief dann eine der gründlichsten und gediegensten, saubersten, klarsten Darstellungen wesentlicher Inhalte des Evangeliums. Also er stellt ihnen seine theologische Grundlage vor. Doch, Paulus ist ein prima Theologe. Ist überhaupt keine Frage. Aber er sagt, wenn ich Theologie schreibe, dann nur, weil es etwas ist, das verkündigt werden muss. Das muss weitergegeben werden. Das muss in die Welt hinaus. Und jetzt schreibt er den Römern diesen Brief und sagt, das ist das Evangelium, das ich verkündige. Seid ihr bereit, mit mir nach Spanien zu gehen? Mit diesem Evangelium. Das heißt, das Anliegen des Briefes ist missionarisch. Und das andere, und das schauen wir uns gleich nach der Pause an, das Anliegen ist dann ein geistlich-seelsorgerliches. Das ist das Zweite, was groß hinter diesem Brief steht. Paulus schreibt als Missionar. Sendung steht bei ihm ganz weit vorne. Sendung besteht aber bei ihm nicht darin, nur dass er jetzt etwas predigt, sondern Sendung heißt, ich bin etwas als Knecht Christi zum Lob seiner Herrlichkeit. Und jetzt, liebe Römer, seid ihr dabei, wenn wir nach Spanien gehen. Macht ihr mit. Hier mein Evangelium, das predige ich. So, ein paar Minuten Pause. Nicht zu weit weglaufen, pünktlich wieder hier sein, dann retten wir die Welt.